Breitbandbesprechung.
Wenn man über sogenannte Kryptowährungen spricht, dann werden zwei Sachen immer sehr schnell klar. Erstens, dass das ein sehr komplexes Thema ist, das ziemlich schwierig zu durchdringen ist. Und zweitens, dass rund um Kryptowährungen ein hochvolatiler, milliardenschwerer Finanzmarkt entstanden ist, der gerade Schlagzeilen gemacht hat durch einen massiven Crash, den sogenannten Kryptowinter.
Die EU will jetzt versuchen, diesen Markt zu regulieren und hat dazu eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, MiCA. Die Abkürzung steht für Markets in Crypto Assets, also Märkte in Kryptoanlagen etwa. Damit sollen Teile des Marktes reguliert werden, die man überhaupt regulieren kann. Und dazu zählen sogenannte Kryptobörsen, also Handels- und Verwahrplattformen für Kryptowährungen.
Und dazu zählen auch Kryptowährungen, hinter denen eine konkrete Firma oder eine Institution steht. Also MiCA sieht vor, dass wer auch immer in Zukunft eine Kryptowährung auf den Markt bringen will, ein sogenanntes White Paper vorweisen muss. Das ist eine Ausarbeitung, die Funktionsweise und auch Risiken, aber auch zum Beispiel Umweltfolgen beschreibt. So ein bisschen vergleichbar mit einem Wertpapierprospekt am klassischen Aktienmarkt.
Ziel von MiCA sind damit wohl vor allem die sogenannten Stablecoins. Das wiederum sind spezielle Kryptowährungen, die nicht völlig frei gehandelt werden, sondern für die versprochen wird, dass sie einem bestimmten Wert einer oder mehrerer Standardwährungen entsprechen.
Ja, und auch hier zeigt sich natürlich wieder die Komplexität des Themas. Warum sollen gerade die Kryptowährungen reguliert werden, die zumindest in der Theorie danach klingen, dass sie zuverlässiger und stabiler eben als eben die frei handelbaren Währungen sind?
Und genau darüber haben wir mit Jannis Lennartz gesprochen. Er arbeitet am Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin, schreibt für das Verfassungsblog, das sich politisch und juristisch mit dem Grundgesetz auseinandersetzt und beschäftigt sich eben thematisch mit dem rechtlichen Rahmen für Blockchain-Regulierung. Wir wollten von ihm wissen, als erstes, warum es seiner Meinung nach so wichtig ist, eben diese sogenannten Stablecoins zu regulieren.
Aus dem einfachen Grund letztlich, dass sie alle irgendwie mit einer Deckung arbeiten. Das heißt, jemand, der einen Stablecoin emittiert, der behauptet, wer eine Einheit von diesem Stablecoin bezieht, dem garantiere ich, dass er das in einen Euro oder einen Dollar oder was auch immer umtauschen kann. Und diese Deckung muss irgendwie garantiert werden. Und deshalb ist hier der Regulierungsbedarf besonders hoch. Wir haben jetzt in den letzten Monaten gesehen, dass eine bekannte Kryptowährung, ein Stablecoin, UST, Terra, zusammengebrochen ist und dort war diese Deckung eben nicht gegeben. Das heißt, es war versprochen, für jede Einheit UST kriegt man einen Dollar und das hat aber dann in der Krise nicht funktioniert. Und der allgemeine Hintergrund ist vielleicht so ein bisschen, was diese Stablecoins angeht, dass Facebook vor einigen Jahren ja ein riesiges mit viel Tamtam verkündetes Stablecoin-Projekt hatte, erst Libra, dann Diem hieß das. Und das hat die europäischen Aufsichtsbehörden ziemlich aufgeschreckt und ist ein wichtiger Hintergrund dieses ganzen Regulierungsprojekts.
Das heißt, um das nochmal grob zusammenzufassen, also MiCA gilt für Kryptowährungen, hinter denen eine juristisch belangbare Person steht oder eine Firma.
Ja, es setzt jedenfalls voraus, sozusagen, wenn man im europäischen Markt so eine Kryptowährung anbieten will, neu, dass man dann bestimmte Eigenschaften erfüllt und das setzt voraus, dass man irgendwie fassbar ist.
Institutionen, die damit arbeiten, das handelt sich dabei um Kryptobörsen oder wer genau ist damit gemeint und was genau wird da reguliert?
Das sind die Kryptobörsen, die ja aber regelmäßig so eine Doppelfunktion haben. Wenn Sie eine Kryptobörse haben, dann können Sie da einerseits handeln, aber regelmäßig bieten die Ihnen auch ein Wallet an, wo Sie Ihre Kryptowährung bei der Bank lagern können. Und da gibt es auch ein aktuelles Beispiel, eine der größten Kryptobörsen, Coinbase, ist ein bisschen in Turbulenzen und hat vor einigen Wochen oder Monaten zugeben müssen in einer öffentlichen Mitteilung, dass in dem Fall, dass sie pleite gehen, die Einlagen ihrer Kunden in keiner Weise irgendwie rechtlich von dem eigenen Vermögen von Coinbase abgetrennt sind. Das heißt, was für uns auch in unserer Vorstellung selbstverständlich ist, wenn ich mein Konto bei einer Bank habe oder ich habe Wertpapiere bei einem Broker und der Broker geht pleite, dann ist mein Vermögen, das ich dort habe, irgendwie Sondervermögen, das nicht in die Insolvenzmasse fällt. Und das ist bei Kryptobörsen bisher eben nicht sichergestellt. Und das wird eben jetzt zur Vorgabe gemacht. Das heißt, dass im Insolvenzfall vernünftig getrennt wird zwischen meinem Vermögen, das dort liegt, und dem Vermögen des Dienstleisters selbst.
Im Bereich NFT, da soll es ja eine unterschiedliche Handhabe geben, je nachdem, ob die an bestehende Vermögenskategorien angebunden sind oder nicht. Können Sie das nochmal erklären?
Es ist die erklärte Position eigentlich, dass NFT ausgenommen sind vom Regulierungsfeld von MiCA. Allerdings haben Rat und Parlament die Kommission aufgefordert, auch zum Thema NFT irgendwie sich damit zu beschäftigen und im Zweifel dort auch etwas vorzulegen. NFTs haben ja ein ähnliches Problem wie so etwas wie ein Stablecoin, insofern als dass sie nicht sich selbst genug sind und auf der Blockchain existieren, wie zum Beispiel Bitcoin. Da kann ich auch sagen, ich finde das ganz toll, ich will das kaufen oder ich will damit nichts zu tun haben. Aber so oder so ist klar, der Wert des Bitcoins hängt irgendwie nur an Angebot und Nachfrage. Bei NFT habe ich das ähnliche Problem wie bei Stablecoin, dass ich eine Aussage über etwas jenseits der Blockchain mache, wenn ich ein NFT verkaufe oder damit handle, weil ich nämlich immer sage, dieses NFT verkörpert ein Kunstwerk oder was auch immer. Und das muss irgendwie sichergestellt werden, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Insofern ist dieses Problem irgendwie eins, dass Stablecoin und NFT teilen. Aber natürlich werden NFT nicht en gros an Kapitalmärkten gehandelt, sondern sind irgendwie so ein bisschen ein Sonderphänomen des Kunstmarktes bisher. Deshalb fallen sie nicht unter die MiCA-Verordnung.
Jetzt will ja MiCA etwas gesetzlich regeln, was vor allen Dingen angetreten war, um möglichst frei von Regulierung zu sein. Eben Cryptocurrency ist es ja eins der großen Versprechen, ab von jedem zentralistischen System, ab von jeder Regulierung. Heißt das, das Gesetz ist jetzt rundheraus abgelehnt worden von denen, die es betreffen könnte?
Ja, also es hält auf jeden Fall diesem ursprünglichen Versprechen so ein bisschen den Spiegel vor, weil der Umstand, dass es Dienstleister gibt, Intermediäre, die man regulieren kann, das zeigt ja schon, dass diese ursprüngliche Vorstellung, wir werden all die los, nicht wirklich zutreffend ist. Wenn man ein bisschen weiter reinzoomt, muss man natürlich abschichten zwischen den einzelnen Kryptowährungen. Bitcoin selbst hält sein Versprechen im Zweifel. Da braucht es keine Intermediäre, es gibt keine zentrale Organisation. Transaktionen werden über das Protokoll abgewickelt. Aber die meisten Sachen, die danach gekommen sind, schieben auch dieses Bild sozusagen besonderer Freiheit und Dezentralität vor sich her, werden dem aber eben nicht wirklich gerecht. Gleichzeitig haben die Leute, die hinter solchen Kryptoprodukten stehen, aber natürlich auch ein Interesse bei allem Reden über Freiheit, dass sie eine gewisse Verlässlichkeit im Markt haben. Und diese Verlässlichkeit wird eben durch Recht sichergestellt. Das heißt, die Kryptodienstleister selbst wollen natürlich möglichst wenig reguliert werden, aber sie sind höchstwahrscheinlich auch nicht vollkommen gegen jede Form von Regulierung, weil sie wissen, dass ihre Akzeptanz irgendwie ein bisschen daran hängt, dass sie nicht ganz außerhalb des Rechts in einem rechtsfreien Raum existieren.
Sie haben ja eben schon ein paar Beispiele genannt, woraus eigentlich relativ klar hervorgeht, dass ein wenig mehr Regulierung dem Ganzen gut täte, weil da eben Währungen extrem an Wert verloren haben über kürzeste Zeit, weil Versprechen nicht eingehalten wurden. Was ist denn aus Ihrer Sicht der wichtigste Grund, warum jetzt diese Regulierung kommen musste?
Das schlechte Beispiel der letzten Monate macht das, glaube ich, hinreichend deutlich. Ich meine, dass es am Kapitalmarkt eine Krise gibt, das kommt regelmäßig vor. Also Aktien fallen, Anleihen fallen, Kryptowerte fallen eben auch. So ist es. Das ist nicht schön für den Anleger, aber es ist erstmal Kapitalismus einfach. Aber was wir gesehen haben in den letzten Monaten ist eben auch, und das ist ein Unterschied zum breiten Kapitalmarkt, dass eine ganze Reihe von Anbietern in Kalamitäten gekommen sind. Und das ist natürlich nochmal was anderes als einfach der Umstand, ich spekuliere und dann entwickelt sich der Preis schlecht. Aber jemand, der am Kapitalmarkt, auch am Kryptomarkt sich bewegt, sollte schon das Vertrauen haben können, dass Versprechen, die gemacht werden durch Plattformen und Dienstleister, dass er sich an denen festhalten kann. Und das war eben bisher nicht gegeben. Und insofern ist es, glaube ich, zeigt die aktuelle Krise ganz gut, dass es einen Regulierungsbedarf gibt, der vielleicht auch gar nicht so sehr durch die Kryptobrille gesehen werden muss, sondern durch die Finanzmarktbrille. Es geht ja nicht um die Regulierung von Einzelpersonen. Wir drei können wunderbar irgendwie Kryptowährungen untereinander austauschen, ohne dass MiCA uns darin groß berührt, sondern es geht darum, dass Leute, die als Dienstleister auftreten, letztlich wie Börsen, wie Banken, wie Broker, dass die dann auch Regelungen unterworfen sind, wie Börsen, wie Banken, wie Broker.
Würden Sie sagen, MiCA kann als Vorbild taugen, auch für andere Länder vielleicht, wie man mit diesem Markt umgeht?
Wir haben das finale Produkt sozusagen noch nicht veröffentlicht. Wir wissen nur, dass Rat und Parlament sich grundsätzlich geeinigt haben. Im Grundsatz sehe ich das aber schon so und würde dem zustimmen, weil es sozusagen im Grundsatz darauf achtet, dass Kryptofinanzprodukte irgendwie ähnlich behandelt werden wie sonstige Finanzprodukte. Und das ist ja erstmal Gleichbehandlung eine gute Sache und dass man irgendwie Externalitäten, die es gibt, Risiken, die es gibt, immer wenn Treuhänder für andere Vermögenswerte vorhalten, dass die irgendwie kontrolliert und eingepreist werden. Und insofern ist MiCA sicherlich ein erster wichtiger Schritt, dahingehend den Kryptomarkt irgendwie einzufangen.
Sagt Jannis Lennartz vom Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und wir bedanken uns für das Gespräch.